Moin zurück bei 90 Plus On Air. Es ist der 12.01.2017, noch 19 Tage. Ja, dann haben wir den 31. Okay, und was ist da? Dann ist Deadline Day, dann geht nichts mehr in Sachen Transfers. Wir haben letzte Woche schon über die Transferaktivitäten in der Bundesliga gesprochen. Das werden wir jetzt bis zum Tag X so weiterführen und da gibt es natürlich auch noch viele Überraschungen an diesem besagten Tag, viel Spezialsendungen, aber dazu später mehr. Wir haben in dieser Woche die Premier League und die Bundesliga rausgepickt und werden über die Gerüchte reden. Was hat sich verändert? Was hat sich vielleicht getan im Vergleich? Schalke hat nachgerüstet, Leicester hat in der Premier League nachgerüstet, Jovetic ist aus der Premier League gewechselt. Das sind so die Sachen, die ein bisschen passiert sind in den letzten Wochen. Aber jetzt geht es natürlich auch heiß weiter. Es nähert sich zur finalen Phase. Und deswegen wollen wir darüber sprechen. Zum einen mit Tim. Moin an dich. Und ja, du warst letzte Woche dabei, bist diese Woche dabei. Also richtig fett drin in den Transfergerüchten.
Auf jeden Fall.
Auch wieder mit dabei ist Yannick. Moin auch an dich.
Ja, moin, moin.
Chris, ich hätte es ja wirklich nicht verstehen können, wenn du heute nicht dabei gewesen wärst. Premier League auch mal nach langer Zeit wieder dabei. Moin Chris, freut mich.
Moin, gerne.
Ja, und auch mit dabei, last but not least, der Marius.
Ja, servus.
Ja, moin. Gut, gehen wir einfach rein in die Gerüchte, labern wir nicht so viel drumherum. Tim, wir fangen bei dir an. Es gibt einen Torwart vom VfL Wolfsburg, der heißt Castells, der war mal irgendwie Nummer 1, dann wieder nicht, jetzt ist Benaglio wieder im Tor. Bahnt sich da was an in Sachen Belgien, Heimatland?
Genau, Castells, Torwart, 24 Jahre, hast schon gesagt. Belgier, Marktwert so um die 3 Millionen im Moment, ist seit 2015 bei Wolfsburg, ist mit Benaglio, hat er natürlich einen schweren Gegner im Tor. Benaglio auch Kapitän jetzt wieder bei Wolfsburg. Und mit dem hat er sich immer so ein bisschen abgewechselt. Wenn Benaglio verletzt war, war Castells im Tor. Jetzt ist wieder Benaglio im Tor. Castells hat den Beginn der Saison gespielt im Tor, war gesetzt, unter anderem wieder, weil Benaglio verletzt war. Bis zum 8. Spieltag hat dort 4x0 gespielt, 12 Gegentore, hat also eigentlich gar keine schlechte Leistung gebracht. Jetzt wieder auf der Bank und da hat er sich natürlich gedacht, auf Dauer, ich bin 24, läuft das nicht mehr so. Und dann kamen auch relativ schnell die Gerüchte, eben wie du es gesagt hast, zurück nach Hause, zurück nach Belgien. Angeblich soll der RSC Anderlecht interessiert sein. Das sagt die Quelle Newsblatt aus Belgien.
Okay.
Ist auch eine kleine Zeitung dort.
Was sagen die
dort
genau?
Könnte. Die sagen, dass sie Interesse an ihm hätten. Woraufhin Castells wieder im Kicker, kurze Zeit später, man kann es nicht Stellungnahme nennen, aber hat sich schon ein bisschen in die Richtung geäußert, hat gesagt, ja, wenn sich eine Möglichkeit ergeben sollte, woanders als Nummer 1 zu spielen, dann wäre dafür offen. Wolfsburg hat darauf relativ schnell reagiert, hat direkt vom Wolfsburger Sportdirektor Olaf Rebbe kam eigentlich direkt so der Riegel davor. Der hat nämlich gesagt, wir denken weder über eine Leihe noch über einen Verkauf nach. Womit jetzt wahrscheinlich dem Gerücht auch erstmal das beendet ist. Ursprünglich war ja auch Werder Bremen an Castells interessiert, die auch die Situation gesehen haben, dass er dort eben nicht gesetzt ist in Wolfsburg. Aber da kam dann ja auch schon Anfang Januar eigentlich das Dementi vom Bremer Sportdirektor Baumann. Hat er im Weserkurier gesagt, ja, wir werden Castells nicht verpflichten, weil er einfach nicht auf dem Markt ist. Also seitdem ist die Situation eigentlich relativ klar. Von daher kann man eigentlich ausgehen, dass da Wolfsburg auch keinen Ersatz finden würde, wahrscheinlich im Winter auf dem gleichen Niveau, dass da kein Transfer stattfinden wird.
Ja, und für die Spielerzufriedenheit müssen sie, also Rebbe und der VfL, natürlich ihm zusichern, dass er da ein bisschen mehr spielt. Wolfsburg hat auch sehr viel nachgerüstet. Ein Tepp ist jetzt fest verpflichtet worden. Wir haben ja viel darüber berichtet. Gehen jetzt weiter zum nächsten Transfer, beziehungsweise zum nächsten Gerücht. Bleiben nochmal in der Bundesliga, Yannick. Julian Brandt, der hat in der letzten Saison bei Bayer 04 Leverkusen richtig für Aufsehen gesorgt. In der Rückrunde vor allem hat da maßgeblichen Anteil gehabt, dass sie sich noch für die Champions League qualifizieren konnten. Hat natürlich dann auch Begehrlichkeiten geweckt, nichtsdestotrotz Olympia teilgenommen. Was ist da dran an dem Gerücht, dass er in die Premier League wechseln könnte?
Ja, du hast absolut recht, Christian. Mit seinen 20 Jahren in der letzten Saison wirklich einer der Leistungsträger bei Bayer. Und das weckt natürlich Begehrlichkeiten, wie du es gesagt hast. Konkret ist das der FC Liverpool aus der Premier League. Jürgen Klopp würde Brandt natürlich gerne sehen, könnte sich da auch mit Deutsch, auf Deutsch mit ihm unterhalten. Laut der Quelle Liverpool Echo und dem Online-Portal Goal, also nicht die allergrößten Quellen, aber trotzdem laut diesen Quellen hat Liverpool schon seit längerem Scouts auf Brandt angesetzt und nach seinen Leistungen dürfen die auch mehr als positiv von ihm überzeugt sein. Und da Mané und Coutinho, oder Mané wegen dem Afrika-Cup und Coutinho ja verletzungsbedingt ausfallen, ist Liverpool noch so ein bisschen auf der Suche nach einem Flügelspieler bzw. einer Offensivkraft. Aber er hat auch Interessenten aus der Bundesliga, da zum Beispiel Dortmund und Bayern, die schon Interesse an ihm bekundet haben. Sein Vertrag läuft noch bis 2019. Anscheinend hat er im Sommer 2018 eine Ausstiegsklausel in Höhe von, da muss ich jetzt ein bisschen nachgucken, es gab nämlich zwei unterschiedliche Varianten, einmal 12 Millionen und einmal 20 Millionen Euro. Das ist dann so die Frage, welches davon jetzt stimmt. 20 Millionen Euro könnte ich mir besser vorstellen, also 12 Millionen werden eigentlich geschenkt.
Ja, ja.
Julian Brandt hat gegenüber der Bild-Zeitung selber gesagt, ich fühle mich bei Bayer sehr wohl, sieht man ja auch an seinen Leistungen. Aber er hat trotzdem gesagt, er will im Sommer eine Entscheidung treffen. Also im Winter wird der Transfer auf jeden Fall noch nicht zustande kommen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Im kommenden Sommer soll die Ablöse so bei 23 Millionen Euro liegen. Zumindest das, was Liverpool sich vorgestellt hat. Aber so zum Fazit jetzt, ob er wechseln wird oder nicht, ich kann es mir nicht vorstellen. Er spielt bei Leverkusen wirklich gut. Fühlt sich da wohl. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er seinen Vertrag vorzeitig verlängert bis 2021 oder bis wann auch immer. Und deswegen denke ich, wenn er wechseln wird, dann vielleicht im Sommer. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass er noch bei Leverkusen bleibt, um seine Entwicklung dort weiter fortzuführen.
Vielleicht, was sagst du dazu, vielleicht wird das ja auch daran binden, ob sich Bayer für die Champions League qualifizieren wird. Ne?
Ja, das kann natürlich sein. Im Moment sieht es ja nicht so gut aus bei Leverkusen. Er ist natürlich ein Spieler, der seinen Anspruch auf jeden Fall hat, international sich zu beweisen. Und wenn es auch mit der Euroleague nicht klappen sollte, dann ist das auf jeden Fall ein Argument dafür, vielleicht zu Liverpool oder zu Bayern zu gehen, die ja beide auf jeden Fall bessere Chancen haben. Liverpool Zweiter in der Premier League und Bayern ja, wird sich auf jeden Fall für die Champions League qualifizieren. Ist nur die Frage, ob Erster oder ob Leipzig da noch ein Wörtchen mitzureden hat nach der herben Niederlage. Aber auf jeden Fall hast du recht, dass Brandt Champions League spielen möchte. Und ja, von daher auf jeden Fall ein Faktor.
Chris, wir gehen mal zum alten Bekannten. Der hat ein schönes Interview 2014 geführt. Ich lege mich jetzt erstmal 3 Tage in die Eistonne und dann sehen wir weiter. Das war der gute Herr Mertesacker und der steht vielleicht vor einer Rückkehr in die Bundesliga. Ist er jetzt ein bisschen länger verletzt gewesen, ein bisschen aus dem Tritt. Ja, Mustafi und Koscielny machen es bei Arsenal richtig stark. Was ist da so los mit dem Pair?
Ja, für Mertesacker, wie du sagst, hat in dieser Saison noch keine einzige Minute gespielt. Hat sein letztes Pflichtspiel, ich meine, es war im April 2016 gegeben. Und danach folgten kleinere Verletzungen und dann eben in der Saisonvorbereitung eine etwas schwerere Knieverletzung, weshalb er noch nicht wirklich in Fahrt gekommen ist. Sollte eigentlich wieder zurück sein, hat anscheinend einen kleinen Rückschlag im Aufbautraining erlitten. Und laut der Times, also eine ziemlich gute Quelle, könnte sich Arsenal jetzt vorstellen, Mertesacker für die Rückrunde zu verleihen. Erst gab es ja so ein bisschen Verwirrung, weil Mertesacker ja angeblich nur bis Sommer einen Vertrag hat, beziehungsweise so wurde das bisher kommuniziert. In England ist es manchmal üblich, dass man nicht wirklich über die Vertragslaufzeit redet, aber die meisten Portale und Medien haben sich da die Zahl Sommer 2017 rausgepickt. Aber trotzdem hat jetzt Arsene Wenger gerade letzte Woche bekannt gegeben, dass man bei Mertesacker eine Option ziehen wird. Also die Option war bisher nicht bekannt, haben sie gut geheim gehalten. Anscheinend wird jetzt Mertesacker mindestens bis Sommer 2018 an die Gunners gebunden sein. Und daher macht eine Leihe natürlich absolut Sinn, wie du eben erwähnt hast. Mustafi und Koscielny sind da eingespielt, die sind nicht mehr wegzudenken momentan. Und auch in Normalform, also ohne diese Rückschläge durch die Verletzungen, wäre es für Mertesacker mittlerweile mit 32 Jahren, glaube ich, da wäre es relativ schwer, jetzt die Startelf wieder reinzubrechen. Und daher denke ich, dass die Leihe auf jeden Fall Sinn macht, zumal man ja auch Alternativen im Kader hat. Und ja, das Interessante ist, dass die Times jetzt sagt, dass man nicht innerhalb der Premier League verleihen will, sondern in die Bundesliga. Und ich finde es etwas interessant, dass da diese Nachricht in Deutschland gar nicht so wirklich diskutiert wird, da es jetzt schon ein recht prominenter Name ist, auch mit Bundesliga-Erfahrung und Ex-Nationalspieler und so weiter. Geht so ein bisschen unter momentan. Müssen wir mal gucken, ob jetzt da vielleicht sich die Meldungen mal wieder intensivieren, ob da wirklich viel mehr dran ist, als man denkt. Aber ich könnte mir eigentlich schon vorstellen, dass Per Mertesacker beispielsweise in Bremen vielleicht nochmal beim Abstiegskampf unterstützt. Also konkrete Hinweise aus der Bundesliga bzw. bezüglich den Vereinen gibt es bisher nicht, aber Bremen könnte ich mir allerdings schon gut vorstellen.
Bleibt abzuwarten, wir bleiben da auf dem Laufenden, wir diskutieren drüber, ist, glaube ich, eine spannende Personalie. Marius, wir bleiben dann mal in der Premier League. Da gibt es einen Club, den du dir rausgepickt hast, der macht ein bisschen, ja, schon ein paar Schlagzeilen im Moment in Sachen Transfers. Das ist Swansea City. Hat ja auch den Bayern-Co-Trainer verpflichtet und ist unten drin im Abstiegskampf in der Premier League. Wie rüsten die nach oder wie wollen die nachrüsten?
Ja, die Swans stehen momentan nur auf Platz 19, also die müssen nachrüsten, auch wenn jetzt das erste Spiel, wo er noch nicht im Amt war, aber zugeguckt hat, mit 2-1 gewonnen werden konnte. Aber heute wurde Luciano Narsing von PSV Eindhoven verpflichtet für 4,6 Millionen. Er hält einen Vertrag bis 2019. Holländischer Flügelspieler, der auch schon für die Nationalmannschaft gespielt hat. In dieser Saison allerdings in 15 Spielen nur mit einem Tor und einer Vorlage. Das erklärt möglicherweise auch die relativ geringe Ablösesumme. Weiterhin haben sie laut dem Guardian auch noch Interesse an Tom Carroll von Tottenham, zentraler Mittelfeldspieler, der hat früher mal in der englischen U21 Nationalmannschaft gespielt und auch in den letzten Jahren wurde ab und an mal ins kalte Wasser geschmissen, hat seine Einsätze sammeln können. In diesem Jahr läuft es aber für ihn noch überhaupt nicht, wurde in der Premier League insgesamt nur einmal eingesetzt, sonst nur in den Pokalwettbewerben und die Spurs werden ihm wohl kein Stein in den Weg legen. Weiterhin besteht auch noch Interesse an Martin Olsen, ein Linksverteidiger von Norwich City, schwedischer Nationalspieler, der auch schon mit Norwich in der Premier League gespielt hat, also auch Premier League erfahren ist, mit Norwich City in dem Fall auch Abstiegskampf erfahren ist. Und darüber hinaus ist er noch der Schwager von Dirk Nowitzki, also eine ganz prominente Verpflichtung.
Wie ist jetzt die Quelle zu bewerten? Der Guardian, also der streut da so ein bisschen, wie kann man das einordnen?
Der Guardian, den kann man schon als relativ zuverlässig einordnen. Für mich wird er von der Trefferquote, kommt er fast direkt schon nach der Times und mehr oder weniger haben die sich auch in der Formulierung ziemlich weit herausgelehnt, dass die Gespräche mit den beiden Spielern Carroll und Olsen schon laufen würden.
Ja, dann wird da bestimmt Vollzug gemeldet werden in den nächsten Tagen, so denken wir. Tim, es bleiben wir mal bei festen Verpflichtungen in der Premier League. Schneiderlin von Manchester United sollte einst das Traumduo mit Schweinsteiger bilden in der zentralen Achse bei Man U, die ja übrigens der meistverschuldetste Club in Europa sind, kam ja heute die Meldung. Das nur mal am Rande. Die haben jetzt Schneiderlin transferiert zu Everton.
Genau. Morgen Schneiderlin. Defensiver Mittelfeldspieler, 27 Jahre alt, auch französischer Nationalspieler, wenn auch zuletzt nicht im Aufgebot. Marktwert liegt so bei 28 Millionen. Stand bei Manchester United seit 2015 unter Vertrag, hat vorher beim FC Southampton gespielt, hatte dort eine klasse Saison 2015, weshalb ihn dann auch Man U ja verpflichtet hat. Hat einen Vertrag bis 2019 und heute kam es dann durch. Transfer zu Everton ist abgeschlossen. Bereits am Dienstag hat ja schon José Mourinho, unser Special One, nach dem 2-0-Pokalsieg verkündet, gegen Hull City war das, glaube ich, dass er keine genauen Details dazu hätte, was Morgan Schneider da anging, aber dass er vor dem Spiel schon vom werten Herrn Woodward, das ist der stellvertretende Vorstandsvorsitzende bei Manchester United, dass er schon darüber informiert wurde, dass Morgan Schneiderle mehr als wahrscheinlich zu Everton gehe. Das heißt, es ist schon seit Dienstag, haben sich so die Zeichen da auf Wechsel gestellt. Jetzt ist er in Everton. Ist ganz schön sicher für ihn. Dort wird er sicher mehr Spielzeit bekommen, weil gerade auch im defensiven Mittelfeld einer der besten Akteure der letzten Saison dort, Besic ist verletzt, der fällt noch bis mindestens Februar aus. Das heißt, da kann er sich echt Hoffnungen auch auf den Stammplatz machen. Er wird unter seinem ehemaligen Trainer von Southampton trainieren, Ronald Koeman. Der hat ihn schon 2014-15 dort in der Saison trainiert. Unter ihm ist er eigentlich der Spieler geworden, der er heute ist. Auch der Name, der er ist im europäischen Fußball. Und ja, Ablöse soll so bei 23 Millionen liegen, die dann auf 28 Millionen anwachsen wird, was auch genau seinen Marktwert widerspiegelt. Ja, kann man gespannt sein, was er diese Saison dann so bei Everton umsetzen kann.
Ja, vielleicht kehrt er ja zu alter Stärke wieder zurück. Mal sehen, ob diese, ich nenne es jetzt einfach vielleicht mal, ja, Liebesgeschichte zwischen Trainer und Spieler. Eine Fortsetzung findet bei den Toffees, nicht bei den Saints. Yannick, wir haben einen Spieler in der Barclays Premier League unter Jürgen Klopp, deutscher Trainer, und der ist deutscher Nationalspieler, Emre Can. Und da hat sich der Berater so ein bisschen zur Vertragssituation geäußert. Steckt da was hinter?
Ja, das ist ja immer so. Sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2018, dass dann, wenn die Verträge so langsam sich dem Ende neigen, dass die Berater dann immer mal wieder Gerüchte einstreuen. Juventus Turin soll Interesse an Emre Can äußern. Ja, auf jeden Fall, sein Marktwert liegt bei 18 Millionen zurzeit, und die italienische Zeitung La Stampa, das ist eine Tageszeitung, die hat auch das Gerücht eben verbreitet. Die Zeitung an sich, naja, ist vielleicht nicht die seriöseste Zeitung, aber hat vielleicht ist auf jeden Fall seriöser als die Sun oder die Bild beispielsweise.
Und aus Turin, glaube ich, ne?
Ja.
Was natürlich auch mal ganz gut ist, ja.
Er ist 23 Jahre alt, ist in Liverpool auf der 6 oder generell auf der 6 oder auch in der Verteidigung ein wichtiger Baustein unter Jürgen Klopp. Er hat auch schon 3 Tore geschossen, was mich ziemlich überrascht. Aber Liverpool hat ja auf jeden Fall eine sehr gute Offensive, die gefährlichste in der Premier League. Stehen auf Platz 2, deswegen Liverpool auf jeden Fall mit einer guten Saison. Und bei Can ist es so, dass ich mir ihn bei Juve eigentlich gut vorstellen könnte, denn von der Spielweise, er ist ein ziemlich robuster Spieler, und Juve ist ja generell eher so das Abwehrbollwerk, also da könnte ich mir ihn gut vorstellen. Juve sucht ja auch noch nach einem zentralen Mittelfeldspieler, nachdem Witzel in die chinesische Super League gegangen ist, anstatt zu Juve. Auch Dahoud soll anscheinend im Gespräch sein bei Juve. Also die suchen auf jeden Fall nach einem Sechser. Can würde da dort reinpassen. Allerdings muss man das jetzt, wie du schon gesagt hast, da der Vertrag ausläuft, ein bisschen so beobachten, ob das nicht nur vom Berater reingestreut ist, damit der Marktwert nach oben geht, damit mehr Interesse auf Can gezogen wird, damit er einen neuen, besseren Vertrag kriegt. Alles in allem, ich kann ihn mir sehr gut dort vorstellen in Juve, wenn er wechselt. Neben Khedira vielleicht dann ein gutes, kompaktes Mittelfeld. Mit seinen 23 Jahren wäre er bei Juventus auf jeden Fall einer der jüngsten. Und wenn ein Transfer zustande kommt, dann höchstens im Sommer. Bis dahin muss man nochmal abwarten im Winter. Oder die Rückrunde wird auf jeden Fall noch bei Liverpool spielen.
Wir werden auch abwarten, was Jürgen Klopp mit ihm vorhat. Chris, vielleicht nochmal zur Einordnung. La Stampa kommt aus Turin. Yannick hat es angesprochen, man muss schauen, ob das wirklich nicht nur vom Berater eingestreut ist. Das ist ja üblich im Geschäft. Aber wenn man jetzt nochmal die Quelle hinzuzieht, die ist vielleicht in dem Sinne ja dann doch ganz seriös, wenn es zu Juventus Turin geht, ne?
Ja, das ist halt immer so eine Frage. Also La Stampa ist jetzt nicht die allerbeste Quelle, aber ja, also hat schon die ein oder andere Ente verbreitet, ist da natürlich in Italien nicht die einzige Quelle, die das macht, da muss man immer aufpassen, aber ja, und grundsätzlich gilt es immer, dass die lokale Presse da generell besser informiert ist. Gleichzeitig scheinen italienische Medien oftmals auch Opfer solcher Beratergeschichten zu sein, weshalb ich hier jetzt, ist es einfach schwer zu sagen, ob da irgendwas dran ist, aber grundsätzlich kann man sich natürlich schon vorstellen, dass Juventus da vielleicht interessiert ist, aber wie gesagt, da müssen wir abwarten. Also der Berater tut da auch sein Übriges, dass der Emre Can hier einen guten Vertrag bekommt. Natürlich und höchstwahrscheinlich am liebsten bei Liverpool. Aber letztendlich wird wahrscheinlich auch wieder das Geld entscheiden, wie es so oft der Fall ist.
Auf jeden Fall. Wir bleiben mal bei dir. Du hast heute einen Artikel für uns geschrieben in unserer neuen Kolumne 90 plus Nachspielzeit. Und ja, da gibt es natürlich gleich einen prominenten Fall. Wir erinnern uns an tolle Freistöße, an spektakuläre Tore bei der EM 2016 für Frankreich, gleich im Eröffnungsspiel gegen Rumänien, da in der 90. getroffen. Ich spreche von Dimitri Payet, um es natürlich absolut richtig auszusprechen. Der ist bei West Ham aktuell unter Vertrag, hat aber nicht mehr so wirklich Lust, da zu spielen und geht jetzt vielleicht wieder zurück zu einem Verein. Du hast es als sehr, ja, ich nenne es jetzt mal schlechtes Verhalten, ein respektloses Verhalten von ihm bezeichnet. Erklär uns doch mal genau, was ist da los mit Dimitri Payet.
Ja, ich habe es, wie du angesprochen hast, heute in der Kolumne etwas aufgegriffen, weil ich das Verhalten von Payet wirklich sehr daneben finde. Und ja, es hat bereits da eben nach der EM angefangen. Ursprünglich dachte man, Payet ist da wirklich zufrieden bei West Ham, obwohl er natürlich, vorsichtig gesagt, etwas zu gut für seinen Verein ist. Verlängerte nach gerade einmal 6 Monaten bei West Ham bereits seinen Vertrag und hat eine ordentliche Gehaltserhöhung bekommen. Also man hat da schon von dem doppelten Gehalt gemunkelt, was nicht sehr üblich ist, aber daran sieht man, wie wichtig er für West Ham war und auch immer noch ist. Jedenfalls scheint ihm so die erfolgreiche EM nach der erfolgreichen Saison so ein bisschen den Kopf verdreht zu haben. Da gab es ja viele Gerüchte über Madrid und so weiter und so weiter. Alles aber nicht wirklich so konkret. Payet hat dann anscheinend versucht, einen Wechsel zu erzwingen, hat dann nochmal mit 29 Jahren die Chance gesehen, vielleicht für einen Champions-League-Verein zu spielen. Trotzdem hat West Ham natürlich dann geblockt, weil es ist der Schlüsselspieler der Hammers, der neue Publikumsliebling, das Aushängeschild und so weiter. Und hat dann angedeutet, dass unter 50 Millionen Pfund sowieso nichts gehen würde, was natürlich viel zu hoch ist, ja, für einen Spieler, der kurz vor der 30 ist.
Ja, wenn man das auch mit Julian Brandt vergleicht, ne? Yannick hat gesagt, vielleicht 23 ja. Millionen, das ist ja auf jeden Fall.
Eben, ja, absolut. Ja, dementsprechend war es auch kein großes Wunder, dass da, dass es da keine konkreten Bemühungen eines Topclubs gab. So musste Payet dann wohl oder übel einfach bei West Ham bleiben. Und wie es schon etwas zu nach dem Außen der Euroleague-Quali zu erwarten war, spielt West Ham eine etwas enttäuschende Saison. Also letztes Jahr Platz 7, davon ist man meilenweit entfernt. Man tut sich jetzt eher so in den Abstiegsrängen etwas schwer. Und daher kam es jetzt nicht als große Überraschung, dass Payet den Verein verlassen will. Hat das auch recht öffentlich getan, auch über den Berater. Es gab da mal wieder Kommentare, dass man nicht zufrieden sei, dass man wechseln möchte, beziehungsweise dass man es nicht ausschließt, dass man wechseln will und so weiter. Und jetzt hat sein Ex-Club Olympique Marseille angefragt und das ist auch eine Geschichte, die in den französischen Medien extrem gehypt wird. Laut L'Equipe wollte Marseille da bis zu 40 Millionen Euro für Payet in die Hand nehmen. Sicherlich etwas hochgegriffen, aber symbolisiert auch irgendwie die Bemühungen des Vereins, ihn wieder zurückzuholen. Ja, natürlich hat der West Ham jetzt ebenfalls abgeblockt und heute, wie du angekündigt hast, der Hammer.
Bei den Hammers? Bitte? Der Hammer bei den Hammers? Entschuldigung.
Der Hammer bei den Hammers. Ich wollte es schon in den Artikel so schreiben, aber habe gedacht, nee, das Niveau mache ich jetzt.
Ja, dann mache ich das einfach mal.
Ja, genau. Ja, genau, Bilic hat halt öffentlich bekannt gegeben, dass Payet nicht mehr für die Hammers spielen will, beziehungsweise er hat das anscheinend auch so klargestellt, er werde nie wieder gegen einen Ball treten für West Ham. Trotzdem bleibt West Ham dabei, er wird nicht verkauft, müssen sie auch sagen, sie müssen Stärke zeigen, man darf sich nicht von einem Spieler an der Nase herumführen lassen, das ist klar. Ich kann mir gut vorstellen, dass man trotzdem noch diesen Winter ein verbessertes Angebot annehmen wird. Also die 20 Millionen von Marseille hat man abgelehnt. Da wird sicherlich noch ein Angebot kommen. Und wenn ich jetzt West Ham wäre, so einen unzufriedenen Spieler, der da öffentlich Druck macht, der streikt, der jetzt eine Verletzung vortäuscht, damit er nicht trainiert, den würde ich jetzt im Abstiegskampf ehrlich gesagt nicht gerne in der Mannschaft haben. Und der Unruhe sollte man meines Erachtens wirklich aus dem Weg gehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Wechsel noch was wird, dass er zu Marseille letztendlich geht, dass die noch vielleicht 5-6 Millionen Euro draufpacken, was immer noch viel ist. Und dann sollte West Ham auch einfach zufrieden sein. Man hatte eine gute Saison von Payet, man hat das Beste aus ihm gemacht und letztendlich hat man auch noch einen Gewinn erzielt, weil er kam für gerade mal 15 Millionen Euro. Sein Verhalten ist natürlich respektlos und undankbar, das ist klar, aber West Ham sollte wahrscheinlich einfach das Kapitel jetzt im Winter schließen, auch wenn die sportliche Leistung da vielleicht einen Tick drunter leiden wird.
Ja, eine richtig schöne Schlammschlacht auf jeden Fall. Wir haben das ja in der Vergangenheit ein bisschen öfters auch gehabt. Ich erinnere mich da an Hakan Çalhanoğlu beim HSV, der da auch irgendwie eine psychische Belastung vorgetäuscht hat mit dem Krankenschein. Ja, egal, interessiert jetzt nicht. Es interessiert ein anderer Spieler, Marius, der Niederländer ist. Erinnerst du dich an das Tor bei der WM 2014 gegen Australien zum 3:2, da wo Holland noch mitgemacht hat bei großen Turnieren?
Weißt ja, du? Ja, ich noch, das war, glaube ich, aus der zweiten Reihe.
Volle. Ich rede von Depay. Was ist denn mit ihm los?
Ja, nach seinem Wechsel 2015 zu Manchester United als amtierender Torschützenkönig der niederländischen Liga ist er zu meiner Überraschung dort noch überhaupt nicht auf die Beine gekommen. Am Anfang in den ersten Spielen unter Van Gaal durfte er noch ran. Dann wurde er im Herbst 2015 fallen gelassen und in dem Loch ist er auch noch im Januar 2017, also 2016 war ein absolutes Horrorjahr für ihn. Die Einsätze sind unter José Mourinho noch mehr zurückgegangen, auch wenn das schon schwierig war. Bei Van Gaal hat er aber ab und zu noch einen Joker-Einsatz bekommen und der Mourinho kriegt dann wirklich gar keine Einsatzzeit mehr. Und um den Spieler hat sich Olympique Lyon bemüht oder soll sich Olympique Lyon bemühen. Das berichtet RMC, eine französische Quelle, die auch eigentlich als zuverlässig einzuschätzen ist, die beispielsweise auch den Pogba-Transfer relativ früh prognostiziert haben, neben der Times damals. Sky UK hat jetzt natürlich diese Quelle aufgegriffen. Dazu kommt, dass United und Lyon auch schon mal Geschäftsbeziehungen zueinander gepflegt haben. Vor eineinhalb Jahren ist Raphael, langjähriger Rechtsverteidiger von Manchester United, zu Lyon gewechselt. Der Niederländer wird wahrscheinlich schon im Winter die Segel streichen. Mourinho hat auch gesagt, United ist in diesem Winter Verkäufer und nicht Käufer. Das hat man jetzt auch bei Schneiderlei gesehen. Und Depay gilt als der zweitbeste Verkaufskandidat momentan, möglicherweise auch Leihkandidat. Aber auch ein permanenter Wechsel würde meiner Meinung nach in Betracht bei dem Spieler kommen.
Ja, die haben ja auch wirklich Not am Mann. Die müssen auch verkaufen, ne? Habe ich ja gerade schon eingangs erwähnt.
Ja, natürlich, bei dem Schuldenberg. Aber bei Olympique Lyon scheint eher eine Laie vorzugswürdig. Ich denke, Depay hat damals knapp 30 Millionen gekostet, bisschen drunter. Ich glaube jetzt nicht, dass United mit so viel Verlust verkaufen will, auch nicht muss. Also ich denke nicht, dass Lyon die Mittel hat. Also wenn wirklich Lyon in Frage käme, dann am ehesten, denke ich, per Laie.
Ja, denkst du eigentlich, dass Depay da wieder auf die Füße finden könnte? Beziehungsweise denkst du, dass Man United mit Depay überhaupt noch plant? Also sagen wir mal, er geht jetzt zu Lyon ein halbes Jahr und schlägt da voll ein. Glaubst du, der hat dann im Sommer wieder die Chance, sich neu zu empfehlen? Oder will man sich jetzt irgendwie von ihm trennen und durch eine Laie vielleicht die Ablöse etwas hochtreiben?
Das wäre, wie dein Argument, das unterstreicht auch, wieso eine Laie vorzugswürdig wäre. Ich denke, eine Laie ist die präferierte Lösung. Der Spieler ist noch relativ jung. Ein anderes junges Talent hat gleich bei seinem ersten Spiel in der nicht ganz so starken französischen Liga auch ein schönes Tor gemacht. Könnte auch sein, dass Depay die Liga zusagen würde. Angel Di Maria hat beispielsweise dort auch wieder auf die Beine gefunden. Und wenn es wirklich nur in der Leihform wäre, wäre er im Sommer wieder da. Und man könnte das neu gewonnene Selbstvertrauen könnte dann United für sich nutzen. Ich glaube schon, dass, weil der Spieler noch so jung ist, da die Laie wirklich im Vordergrund steht. Er muss einfach wieder sein Selbstvertrauen finden und Einsatzzeit sammeln. Und deswegen denke ich, dass United eher eine Laie anstreben wird.
Tim, ja, wolltest du noch was sagen?
Und
unabhängig davon, also je nachdem, wie die Laie verläuft, leistungstechnisch, kann man dann im Sommer gucken, was man mit dem Spieler macht.
Ja, das wäre ja Luxus, klar.
Ja, das auf jeden Fall. Tim, es gibt auch noch einen anderen Spieler, wenn wir schon bei Frankreich sind, der spricht Französisch. Es ist ein Belgier wieder. Also du hast es mit den Ferreira Carrasco, Atletico Madrid. Wirklich hat sich da echt gemacht unter Diego Simeone, aber jetzt steht so ein bisschen was an.
Genau, Yannick Ferreira Carrasco, junger Spieler noch, 23 Jahre, auch schon belgischer Nationalspieler, Linksaußen. Marktwert liegt so bei 30 Millionen Euro. Der ist seit 2015 bei Atletico, hat vorher bei Monaco gespielt und ist, denke ich, kann man ohne Zweifel sagen, im Moment einer der interessantesten jungen Fußballspieler in Europa. Einerseits, weil er einfach eine einzigartige Dynamik hat. Er hat einen beeindruckenden Zug zum Tor. Das hat man ja auch schon gesehen beim Champions League Gruppenspiel gegen den FC Bayern, wo er das 1-0 erzielt hat. Ja, und München so ein bisschen in Anführungszeichen im Alleingang in die Knie zwang. Allerdings ist es so, dass Carrasco erst Ende Oktober des letzten Jahres seinen Vertrag verlängert hat. Der ging ursprünglich bis 2020. Den hat Atletico dann bis 2022 verlängert. Hat im selben Zug auch noch die Ausstiegsklausel, die in Spanien ja in der Liga vorgeschrieben ist, auf 100 Millionen Euro erhöht. Und laut der AS sollen jetzt PSG, Bayern, City, Man United an ihm interessiert sein. Wenn wir uns die AS anschauen, das ist die zweitgrößte Tageszeitung so in Spanien nach der Marca, hat täglich so 1 Million Leser und ist auch in Madrid verankert. Ihre sportliche Ausrichtung hat die AS, genau wie die Marca auch, eher so bei den starken Sympathien für Real Madrid. Daher kann man eigentlich sagen, dass es allgemein, was so die anderen spanischen Vereine betrifft, nicht die seriöseste aller Quellen ist. Das seht ihr auch schon an den 100 Millionen Ausstiegsklauseln. Ja. Und jetzt kommen die ganzen Vereine, die interessiert sind. Ja. Betrachtet man sich den Artikel da genau, dann sieht man auch, dass die Behauptungen, die dort geäußert werden, eigentlich alle ziemlich an den Haaren herbeigezogen sind. Da wird gesagt, dass Carrasco sehr unzufrieden sei wegen seinen Einsatzzeiten und dass er sich, also es wird so ein bisschen angedeutet, dass er sich auch mit Simeone verstritten hätte. Ich habe mich dann so ein bisschen mal damit auseinandergesetzt, habe überlegt, okay, kann das denn sein? Weil eigentlich so handfeste Beweise sind da nicht. Deswegen habe ich mir mal so die Einsatzzeiten angeschaut. Diese Saison hat Yannick Carrasco 3 Spiele wegen einer Fußbellung verpasst. Das sind die 3 letzten Spiele gewesen, kam insgesamt auf 24 Spiele, hat 10 Tore erzielt, 3 Assists, auch schon für sein Alter, super Wert. 2015 als Vergleich, mal bis zum 17. Spieltag, kam er auf mehr Spiele, hat allerdings weniger Minuten absolviert. Diese Saison kam er auf bisher 1478 Minuten, letzte Saison waren es nur 990 Minuten. Von daher sind so eigentlich alle Argumente, die die AS dort anführt, ziemlich an den Haaren herbeigezogen. Ich denke, das ist einfach eine Sensationsmeldung, die dort, oder eine Ente, die dort die AS sich überlegt hat. Würde ich sagen, kann man ein bisschen in die Tonne kloppen. Das Fazit, also Carrasco bleibt. Und das sieht man auch an der Verlängerung mit Atletico. Die planen langfristig mit ihm, wollen die langfristig halten. Im Oktober hat Carrasco auch noch gesagt, dass er sich auch vorstellen kann, länger bei Atletico zu bleiben. Dann kam die Verlängerung. Ja, ich denke, da ist kein Zeichen, was Richtung Abschied zeigt. Also.
Und die Rücknummer 10 hat er bekommen.
Ja,
genau.
Ja, dann bleibt er erst recht. Ja. Ja, nein, aber ganz ehrlich, Simeone ist ein Faktor. Wegen ihm bleiben die Spieler, siehe Griezmann. Ich glaube auch nicht, dass da irgendwie ein Stress entstanden ist. Und auch so... Er wird irgendwann wahrscheinlich das Interesse von den ganz, ganz Großen wecken. Wobei Atletico gehört für mich in den letzten Jahren einfach auch dazu. Champions League Finale 2-mal gespielt in den letzten 2 Jahren und in den letzten 3 Jahren. Und von daher, naja, Sensationsmeldung.
Aber richtig gutes Fazit. Geht, ne? Das ist die Frage.
Ja, gut, stimmt. Dann kommt er mit.
Ja, genau, das werden wir sehen. Simeone hat ja auch ursprünglich Vertrag bis 2020, glaube ich. Der wurde ja jetzt letzte Saison auf 2018 verkürzt. Von daher kann man, denke ich, ausgehen, dass er auf jeden Fall auch bis 2018 bleiben wird. Der wird nicht vorher gehen, der wird nicht diesen Sommer schon gehen. Von daher würde ich sagen, Carrasco bleibt auf jeden Fall mal bis 2018.
Da lehnen wir uns mal aus dem Fenster. Sehr gute Analyse. Yannick, wir gehen schon wieder zum was Französischen. Ja, zu jemand Französischem. Es ist Mamadou Sakho. Wir erinnern uns natürlich, du wahrscheinlich nicht ganz so gerne, an sein 3:3 im Euroleague-Halbfinale gegen den BVB.
Ja.
Danach war der ganz schön in den Schlagzeilen. Du wirst uns gleich verraten, was da los war. Ja, wir wissen es wahrscheinlich alle. Der könnte jetzt wechseln oder der soll wechseln zu Sevilla oder Southampton. Klär uns auf.
Ja, zusätzlich hat er auch noch Angebote aus halb Europa fast. Galatasaray, Swansea ist an ihn dran, anscheinend Spartak Moskau aus Russland. Und ja, Sakho, wie du es gesagt hast, so ein bisschen die Skandalnudel-Leute. mit seiner Doping-Affäre nach dem Spiel gegen Dortmund, das unfassbare 3-3. wurde bei ihm ja der positive Dopingtest nachgewiesen, aber er wurde freigesprochen. Trotzdem kommt er nicht aus den Schlagzeilen raus. Bei Liverpool ist er im Moment auch von Klopp aussortiert worden, weil er das Flugzeug verpasst hat, eine Trainingszeit verpasst hat und auch das Team, den er nicht mitbekommen hat. Und ja, eigentlich ein guter Spieler, 26 Jahre, also wirklich im guten Fußballeralter und kommt trotzdem nicht zum Zug, spielt fast gar keine Rolle bei Liverpool. Und deswegen auch das Interesse der vielen Vereine. Das sind so alles so, ja, keine Top-Clubs, keine schlechten Clubs. Es sind irgendwie so Clubs, die Sarko ein bisschen zusagen, die so auf der gleichen Ebene wie er sind. Allerdings, was für mich sehr überraschend ist, die Ablöse soll für Liverpool schon über 20 Millionen gehen, also so um die 23 Millionen, was natürlich für Sarko meines Erachtens nach ziemlich hoch ist. Er ist 2013 vom PSG gekommen für 19 Millionen und deswegen will Liverpool auch keinen Verlust machen und eine ähnliche Summe wieder fordern. Eine Ausleihe von Sarko ist ausgeschlossen. Das war letztes Halbjahr so ein Thema bei Sarko, dass er verliehen werden sollte, aber das ist nicht zustande gekommen und da hat Liverpool auch kein Interesse dran. Die Quelle, die das so vermeldet hat, zumindest, dass Sarko Interesse von Sevilla und Southampton auf sich gezogen hat, das ist Sky Sport News. Ist natürlich eine Quelle, die immer nah dran ist, sehr große Recherchemöglichkeiten hat, also eigentlich ziemlich zuverlässig. Die auch gesagt haben, Sevilla hat bereits Kontakt aufgenommen. Also ich kann mir den Transfer von Sarko gut vorstellen, weil er eben bei Liverpool ja immer wieder für Eskapaden sorgt und auch nicht wirklich die Zuneigung von Klopp genießt. Jetzt auch, weil Liverpool aussortiert ist, dass das immer schwierig ist, wieder reinzukommen. Das haben wir auch schon bei anderen Spielern gesehen. Wir haben gerade über Payet gesprochen, dass er wahrscheinlich auch nicht mehr für West Ham gegen den Ball treten wird. Und da es eben viele Interessenten gibt, ist ein Wechsel sehr wahrscheinlich. Ist die Frage, wer am meisten bietet. Und ob Liverpool dann am Ende ein Angebot für sich vorliegen hat, womit sie zufrieden sind. Aber es ist schon ziemlich wahrscheinlich, dass Sarko Liverpool verlassen wird, beziehungsweise verlassen könnte.
Marius, noch ein Spieler konnte Jürgen Klopp nicht so wirklich leiden, weil der seine Brille kaputt gemacht hat. Nein, Christian Benteke hatte im Spielsystem unter Klopp nicht wirklich Fuß gefasst, kam nicht wirklich rein, deswegen wurde er transferiert. Jetzt steht er schon wieder in den Gerüchten.
Ja, obwohl er erst im Sommer gewechselt ist. Ja. Also Crystal Palace hat ihn im Sommer von Liverpool für auch beachtliche 31 Millionen erworben, nachdem er da im Jahr vorher für 46 Millionen hingegangen ist. Also der Mann ist scheint oft wechselwillig. Das haben wahrscheinlich auch die Chinesen mitbekommen, die nach dem Wechsel von Alex Witzel wohl eine Vorliebe für Belgier haben. Ja, wenn er einer kommt, dann denken sie, vielleicht könnten wir mehrere holen. Laut dem Newsblatt einer belgischen Zeitung, die vor allem im Zusammenhang mit belgischen Nationalspielern gut informiert ist, haben momentan Romelu Lukaku, Christian Benteke, Dries Mertens, Moussa Dembele und Marouane Fellaini ein Angebot aus China vorliegen. Das kann ich mir auch alles sehr gut vorstellen. Ich meine, in den letzten Wochen ist es ja wirklich so, dass die chinesische Liga oder Meldungen über die chinesische Liga auf dem Transfermarkt schon ein wenig die Tagesordnung dominieren, also es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht ein neues Gerücht im Zusammenhang mit dem Land entsteht. Das Gerücht war auch so groß, dass sich Sam Allardyce, der Trainer von Lukaku, genötigt sah, heute zu sagen, dass der Spieler auf keinen Fall wechseln wird. Lukaku ist Top-Torjäger von Crystal Palace, hat in der Liga 8-mal getroffen. Der Club ist momentan nur 17, das heißt also, ohne die Tore von den Belgiern wird es noch schlechter für die Londoner aussehen und ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt im Winter abgegeben wird, egal wie aberwitzig das Gebot möglicherweise noch werden wird, denn er ist für Crystal Palace einfach viel zu wichtig, als dass sie auf seine Dienste ab Januar verzichten könnten.
Ja, du hast es gerade schon thematisiert, China, da gab es zum Beispiel einen Wechsel, wir haben den letzte Woche auch diskutiert, Oscar für sage und schreibe 60 Millionen hat er sich da einem asiatischen Fußballclub angeschlossen. Und die wollen ja weil das Staatsoberhaupt so ein bisschen ein neues Hobby entdeckt hat. Fußball pumpt ein paar Millionchen rein und jetzt soll China zur Fußballnation werden. Tim, gib uns mal ein Update, was ist da los in der Super League oder Super League? Da ist ja wirklich Schlagzeile um Schlagzeile in den letzten Wochen und ja, jeder hat auch so ein bisschen Angst, Uli Hoeneß zwar nicht, aber klär uns doch mal auf, was ist Neues da aus dem chinesischen Markt nach Deutschland, nach Europa generell geflossen?
Ja, du hast gesagt, der chinesische Fußballmarkt boomt. Ganz neue Nachricht ist, was viele in Europa ja, verunsichert hat, was das soll, der Rechtsaußen Cheng Dong-sang.
Hast du mal gut gemacht, hast du geübt,
Chinese,
ne?
Ja, das ist jetzt der schwerste Teil des Podcasts und das
nee, der kommt noch.
Liegt nicht an der Meldung. Der wechselt für umgerechnet 20,4 Millionen Euro innerhalb der Liga von Beijing Guoan zu Hebei China Fortune.
Also da muss man jetzt schon mal echt nochmal den Hut ziehen vor dieser Aussprache. Respekt und noch gerechnet, auch das noch.
Was daran das Beachtliche ist, dass der liebe Chen Dong Sang nur einen Marktwert von umgerechnet 475.000 Euro besitzt.
Ja.
Ich sage nochmal, 475.000 Euro wechselt für 20,4 Millionen Euro.
So. Und wie heißt der nochmal?
Cheng Dong Sang. Genau. Unter anderem, glaube ich, bei Braunschweig aktiv gewesen.
Aha.
Ja, wir wissen, chinesische Vereine haben die Möglichkeiten, große Mittel in die Hand zu nehmen. Aber warum für so einen No-Name-Spieler, dessen Marktwert unter 1 Million Euro liegt und das nicht der einzige, warum unterscheiden sich diese Summen so deutlich? Das liegt daran, dass im Kader jeder Mannschaft in China nur 5 Ausländer stehen dürfen. Das sieht man, wenn man alle Vereine durchgeht, sowohl den von Oscar als auch alle anderen. Maximal 5 Ausländer und gleichzeitig dürfen nur 4 ausländische Spieler pro Team am Spielfeld stehen. Das ist die Ausländerregelung in der chinesischen Liga. Das betrifft die erste Liga, das betrifft die zweite Liga. Und daraus ergibt sich dann im Endeffekt der starke Preisanstieg für in Anführungszeichen begabte chinesische Spieler. Denn diese werden einfach durch die Ausländerregelung immer teurer. Cheng Dong Sang ist jetzt mit 27 Jahren zum neuen Rekordtransfer geworden. Und wenn man sich mal so die Rekordtransfers jetzt von, oder die gesamten Rekordtransfers und einfach die Transfers des, dieser Saison und der letzten Saison betrachtet, fällt auf, dass das nicht der einzige Spieler ist. Cheng Dong Sang jetzt 2017 für 20,4 Millionen bei knapp 500.000 Marktwert. Dann haben wir den zweiten Rekordtransfer, der darauf folgt, ist Yang Jin. Der hat einen Marktwert von 200.000 und hat 2016 für 10,8 Millionen Euro den Verein gewechselt. Und so setzt sich das weiter. Übrigens alle Rekordtransfers natürlich in der Winterpause.
Klar.
Hast schon gesagt, der chinesische Staatsführer, der hat jetzt ein neues Hobby gefunden. Und um die chinesische Liga auch wieder attraktiver zu machen und das Niveau zu steigen, wird eben diese Regel eingeführt, um den Fußball voranzubringen. Daraus folgt dann übrigens auch, dass alle chinesischen Nationalspieler in der chinesischen Liga spielen. In der ersten, in der Chinese Super League oder in der chinesischen League One. Gibt's auch nicht so oft.
Meine Güte. Fehlerfrei hier und ich bin ganz durcheinander vor lauter Zahlen, Rechnereien und Namen. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Ich gehe mal noch mal kurz in die Bundesliga rüber zum HSV. Der muss ja an sich noch 2 Innenverteidiger verpflichten, weil der ursprüngliche Plan von jetzt Jens Todt war nämlich, dass man das Defensivgerüst auffrischt, mehr Spieler holt. Jetzt haben sie aber erstmal 2 abgegeben und nur einen geholt. Also haben erstmal Verlust gemacht. Ja, noch ist keiner da. Es gab ja Gerüchte um Nevin Subotic. Das hat sich jetzt aber wohl zerstreut. Der HSV wird wohl wegen seiner langjährigen Verletzungen und ja, seinem Fitnesszustand wohl doch Abstand nehmen von einer Verpflichtung. Was da dann generell dran ist, das wird weiter zu beobachten sein. Kyriakos Papadopoulos soll wohl im Fokus stehen. Da gab es ja auch immer wieder ein Hin und Her zwischen, ja, er kommt, es sind Gespräche, nee, jetzt doch nicht, ist wohl doch erkaltet, das Gerücht, wie man so schön sagt. Jetzt bestätigt der Berater gegenüber der Mopo, der Hamburger Morgenpost, die beim HSV sehr gut informiert sind, Natürlich auch Boulevard, aber da dann auch immer auf Sensation bedacht. Aber so in Sachen Spieler-Connections und Spielergerüchten sind die immer eigentlich weit vorne dabei. Und Papadopoulos, ja, bei Leipzig nicht mehr ganz so zum Zug gekommen, auch Rückschläge gehabt. Bei Schalke nicht. Er galt ja mal als der größten Innenverteidiger-Talente. 20 Millionen hat Manchester City geboten. Ja, jetzt führt sein Weg vielleicht zum HSV. Ist jetzt, ja, objektiv gesehen wohl nicht ein steiler Anstieg der Karriereleiter, aber könnte durchaus Sinn machen. Der HSV braucht jemanden, der schon nachgewiesen hat, dass er in der Bundesliga verteidigen kann. Er muss eine Soforthilfe sein. Und für den Winter, da sind Transfers eh immer schwierig, vielleicht gar keine so schlechte Lösung. Und jetzt bin ich dran, Tim. Ermin, Eisen-Ermin, Big Čačić. Jawohl, ich hab's geschafft.
Wunderbar.
Von der TSG Hoffenheim. Der ist auch unzufrieden mit seiner Situation. Mit Julian Nagelsmann, der ihn nicht ganz so oft bringt. Und ja, mal sehen, ob der HSV da zuschnappen kann. Wird spannend sein, was die Rothosen da noch in der Transferperiode übernehmen. 19 Tage haben sie noch. Die müssen was tun. Da steht außer Frage. Gesucht sind 2 Innenverteidiger und 1 Sechser. Also noch 3 Transfers für die Defensive. Das ist eine steile Marke. Ich denke mal, es wird nicht zu 3 Verpflichtungen kommen. Innenverteidiger, einer wird folgen, denke ich. Und auch ein Sechser. Wir bleiben natürlich da dran und ja, in den nächsten Wochen, vielleicht auch noch am Deadline-Day, da ist der HSV auch mal spezialisiert, da nochmal Last-Minute zuzuschlagen und auch ein paar Millionchen mehr dann hineinzuwerfen in den Pool. Bleibt abzuwarten, der Dino wird uns noch Meldungen liefern, das auf jeden Fall. Yannick, jetzt nochmal ein ganz schneller Cut, auch zu einem hochverschuldeten Club, wie es der HSV auch ist, Manchester United. Da gibt es vielleicht doch noch ein Kauf. Saul wird gehandelt. Arius hat angedeutet, Mourinho möchte eigentlich nicht kaufen, der möchte verkaufen. Also wohl doch eher nicht so realistisch, oder?
Ja, das Gerücht um Saul nach Menu ist schon ein bisschen länger, kursiert schon ein bisschen länger in den Medien. Auch Griezmann war da immer wieder im Gespräch. Und bei Saul ist es ja so ähnlich wie bei Carrasco, den wir besprochen hatten. Er ist ein ähnlicher Spielertyp, auch 22 Jahre, sehr viel Potenzial. Sehr viel Offensivkraft auch. Die Bayern-Fans werden sich erinnern, das war die Sternstunde von ihm, das Tor gegen Bayern in der Champions League letztes Jahr. Wunderschön. Und ja, also wenn Menu wirklich sparen wollte, beziehungsweise die Schulden wieder reinholen will, dann wird das Argument so ein bisschen pulverisiert, denn die Ausstiegsklausel für Griezmann und Saul liegt zusammen bei 170 Millionen. Ich weiß nicht, wie Menu das noch stemmen will. Man hat ja schon Pogba für den Rekordtransfer geholt. Die Quelle ist die Times, also sehr seriös, eigentlich die beste Quelle so in England. Der Marktwert von Saul liegt so an sich bei 35 Millionen laut Transfermarkt, aber die Ausstiegsklausel eben deutlich höher. Und er hat auch gesagt, wie wir es eben schon gesagt haben, er wird so lange bei Atletico spielen, wie Simeone noch da ist, also mindestens bis 2018. Deswegen wird er nicht wechseln. Das Problem ist so, dass die Red Devils, also ManU, sehr zuversichtlich ist, dass sie die Spieler kriegen werden. Also wahrscheinlich dann im nächsten Jahr. Und dann bin ich auch mal gespannt, wie es bei Atletico weitergeht. Da bahnt sich so ein bisschen so ein Umbruch an, wenn Simeone geht, wenn Griezmann und Saul möglicherweise gehen, wenn dann auch noch Carrasco geht und die ganzen guten Leistungsträger, auch Oblak, immer wieder in Europa gefragt, wie es dann mit Atletico weitergeht, ist aber ein anderes Thema. Deswegen nochmal ursprünglich, Saul wird bis 2018, bis zum Sommer ziemlich wahrscheinlich bei Atletico bleiben. Hat da eine gute Perspektive, kommt zu Einsatzzeiten und spielt in der Champions League. Also international immer ganz oben mit. Warum sollte man dann wechseln?
Auf jeden Fall. Vielleicht eine kleine Frage. Marius, Atletico, Yannick hat es eigentlich gut beschrieben, finde ich. Ist vielleicht gar nicht auch so im Vordergrund, aber vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf, dass da so ein Umbruch ansteht und vielleicht auch der Niedergang, ich nenne es jetzt einfach mal so, von Atletico, wenn Simeone geht, an dem sehr viel denkt. Marius, was denkst du? Ist das realistisch? Ist da eine Gefahr?
Ja, natürlich. Also anscheinend denken viele Atletico-Spieler gerade an den Trainer. Also Griezmann hat schon mehrfach betont, wie wichtig Simeone für ihn ist, und er war da meiner Erinnerung nach auch nicht der Einzige. Simeone hat ja seinen Vertrag verkürzt bis 2018, hat ihn aber auch nicht bis 2017 verkürzt. Ja. Das muss nicht heißen, dass er jetzt schon im Sommer gehen wird, sondern wollte sich einfach nur nicht so lange an den Verein binden. Ja, der ursprüngliche Vertrag wäre bis 2020 gelaufen. Andererseits macht man sowas auch nicht. Man weiß zumindest, wenn man sowas macht, dass man damit Unruhe schürt. Mit dieser Unruhe kann man eine gewisse Zeit leben. Aber ich denke mal, dass er wirklich spätestens 2018 Atletico verlassen wird. Wie es dann mit dem Verein weitergeht, muss man dann sehen. Simeone ist hier für die heutigen Verhältnisse seit 2011 schon relativ lang bei Atletico. Hat die Mannschaft über die Jahre mehrfach neu erfunden, jedes Mal auf seine Spielweise, Bedürfnisse seiner Spielweise eingestellt. Atletico könnte schon ein sehr tiefes Loch fallen, wenn der Trainer gehen würde.
Wobei ich will auch nochmal einhaken, bei Atletico habe ich das immer so das Gefühl, dass sie immer so die ganz großen Transfers machen und die Spieler wirklich entwickeln, rausbringen. Sie haben jetzt ein super Team, und wenn wir mal allein an die Stürmer denken, die sie abgeben mussten, und trotzdem immer wieder neue haben. Also da haben wir Fernando Torres, Kun Agüero, Diego Costa, also alle Spieler, die wirklich zu den besten Stürmern der Welt gehören, die sie abgeben mussten und immer jetzt noch Griezmann haben. Also da werden sie auf jeden Fall gute Transfers tätigen. Wirklich der Knackpunkt ist eben, wie wir jetzt schon zusammengefasst haben, dass Simeone gehen wird und dann auf jeden Fall da alles mit ihm steigt und fällt, dass da auf jeden Fall ein Umbruch stattfinden wird.
Ich würde mich da auch nochmal ganz schnell einhaken und dem Yannick da zustimmen. Ich denke, wenn man sich den aktuellen Kader anschaut, auch den Jugendkader von Atletico, auch da haben wir immer noch viele Spieler, die ein super Entwicklungspotenzial haben. Wir haben jetzt die beiden Hernandez-Brüder, die langsam auch so ein bisschen ins Zentrum treten. Wir haben einen Jiménez, wie wir schon gesagt hatten, Saul Niguez. Die kommen nicht alle von irgendwoher. Die kommen einerseits durch schlaue Verpflichtungen Atleticos, die junge Spieler kaufen aus anderen spanischen Vereinen, aber auch durch die eigene gute Jugendarbeit. Und ich denke, dass da ja die Sicherheit des Vereins auch auf jeden Fall noch in den nächsten 3-4 Jahren nicht gefährdet ist. Gerade wenn man sich die Hernandez-Brüder anschaut, das sind Spieler, die sind in Europa eigentlich noch nicht so bekannt. Eine ist, glaube ich, auch beides Verteidiger, ein linker Verteidiger, ein Innenverteidiger, die dennoch schon einen Marktwert von 10 Millionen Euro haben, wo viele andere Vereine sich, glaube ich, das eine ähnliche Arbeit wünschen würden.
Wir schauen mal, ob dieses Thema noch weiter hochkochen wird in Zukunft. Ist, glaube ich, ein ganz spannender Punkt und werden das dann weiter verfolgen. Chris, wir haben noch zwei Gerüchte zu besprechen, einmal Frankreich, einmal England, einmal Spanien, einmal Deutschland, so ein bisschen. Der Franzose Augustin soll wohl irgendwie beim BVB angeklopft haben oder der BVB bei ihm.
Richtig. Augustin, einer der interessantesten jungen Stürmer in Europa, würde ich behaupten, 19 Jahre alt, bei Paris unter Vertrag. Machte bei der U19-EM hier in Deutschland sehr auf sich aufmerksam, wirkte da wie ein Spieler, der da überhaupt nicht hingehört, weil er schon viel weiter ist als seine Mitspieler. Die L'Equipe brachte vor einigen Tagen oder Wochen waren es den BVB mit Augustin in Verbindung. Etwas, was ich für etwas unrealistisch hielt, weil Augustin definitiv nur wechseln würde, wenn er garantierte Spielpraxis erhält. Beziehungsweise bin ich mir relativ sicher, dass Paris ihn nur verleihen wird. Jetzt macht er die Tage nochmal deutlich, dass er sehr glücklich in Paris ist. Aber gleichzeitig stand in einem Artikel, dass das sich ändern könnte, falls PSG nochmal auf dem Transfermarkt nachlegt. Auch diese Saison kommt Augustin nicht wirklich so zum Zug. Ich glaube, er hat gerade einmal 190 Minuten gespielt in der Liga, was wirklich nicht viel ist. Und wie man daran erkennt, kommt er nicht über eine Jokerrolle hinaus, sodass man zugestehen muss, dass eine Laie wirklich das Beste für ihn wäre. Allerdings denke ich, dass das in Frankreich sein wird. Und da gab es auch am heutigen Abend noch mal eine Meldung von Telefoot, dass Nantes und Rennes sich um eine Laie bemühen. Noch ist nichts fix, aber Die zwei gelten momentan als die Favoriten und könnten ihm auch die nötige Spielpraxis geben. Also wie gesagt, zu Dortmund kann ich mir nicht vorstellen, da er dort auch nicht viel mehr spielen wird als bei Paris momentan. Okay, jetzt kommt der Afrika Cup, aber ob sich da Dortmund auf einen 19-jährigen Neuzugang aus einem fremden Land da verlassen will, ist eine andere Frage. Deshalb würde da auch nicht wirklich hinzukommen. Also Dortmund nein, aber eine Leihe innerhalb Frankreichs ist sehr wahrscheinlich.
Naja, bei Ousmane Dembélé haben sie es gemacht. Bei ihm mal schauen. Wir haben noch einen, auch ein interessanter Spieler, englischer Nationalspieler, Adam Lallana zu Barcelona. Also da musste ich echt zweimal gucken, als ich das gelesen habe.
Ja, ich auch. Deswegen haben wir da auch gleich einen Artikel dazu geschrieben, weil es eine wirklich interessante Geschichte ist. Normalerweise würde man direkt denken, jo, da ist nichts dran. Lallana, Barcelona ist vielleicht eine Nummer zu hoch. Jedoch stammt das Gerücht aus der englischen Times, die wir jetzt heute schon ein paar Mal erwähnt haben, aber auch wirklich eine gute Quelle ist, sehr seriös und zuverlässig. Wenn man den Artikel liest, wird einem schnell klar, dass man aus der Überschrift mehr gemacht hat, als es eigentlich ist. Barcelona und Juventus seien an Lallana interessiert. Und wenn man dann den Artikel ein bisschen weiter liest, stellt man ganz schnell fest, dass Lallana eine Notfalloption ist, beziehungsweise ein Name, der bei den beiden Vereinen zwar gehandelt wird, aber nicht mit einer sonderlichen Priorität. Bei Barcelona ist der eigentliche Wunschspieler seitens Liverpool Philippe Coutinho, was auch keine große Überraschung ist. Gleichzeitig sagt auch die Times, dass den Katalanen bewusst ist, dass Coutinho wohl diesen Sommer auch nicht wechseln wird. Weshalb man jetzt da Adam Lallana ins Spiel bringt. Ja, ich meine, wie schon angedeutet, wahrscheinlich eine Nummer zu hoch für ihn. Und wenn man mal sieht, dass Lallana von Southampton für 30 Millionen Euro gekommen ist, wird Liverpool auch in diesem Fall mindestens ein paar Millionen mehr verlangen wollen. Und ich denke nicht, dass Barca da etwas wie 40 Millionen Euro für eine Alternative beziehungsweise für einen Backup-Spieler ausgeben wird. Das ist Quatsch. Der andere Verein Juventus soll ihn als Alexis Sanchez-Alternative im Visier haben. Man bemüht sich um den Chilenen und hat dann als Notfalloption Lallana im Blick, was komischerweise noch weniger Sinn macht als das Gerücht mit Barcelona, da Lallana auf dem Flügel für mich nicht mal ansatzweise so gut ist wie im zentralen Mittelfeld. Und selbst im zentralen Mittelfeld wäre er bei Juventus wahrscheinlich auch nicht ein unangefochtener Stammspieler. Was uns natürlich wieder zu unserer Ausrede des Tages bringt, der Berater. Lallana hat auch nur noch 2 Jahre Vertrag. Die Times betont auch, dass Lallana und sein Berater Vertragsgespräche suchen. Und das ist natürlich ein passendes Timing jetzt und kein Zufall, dass da jetzt Gerüchte um andere Vereine laut werden. Ich denke, dass die Vereine ihn vielleicht auf dem Zettel haben, einfach nur aus Interesse und in den Blick zu halten, falls sich mal irgendwas auftut. Allerdings versucht jetzt sein Berater natürlich, das Interesse ein bisschen aufzubauschen und versucht ein bisschen Druck auf Liverpool auszuüben, damit er auch den erwünschten Vertrag erhält. Also da steht jetzt nicht wirklich ein Wechsel an.
So, Jungs, wir sind durch mit unseren Gerüchten aus der Barclays Premier League, aus der Bundesliga. Es waren, glaube ich, viele richtig spannende Themen dabei. Wir sind ja auch noch auf Atletico so ein bisschen gekommen, ob da ein bisschen was passieren kann in Zukunft in Sachen Abrutschen etc. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Wir haben die Quellen analysiert. Es war schon ein paar realistische Sachen dabei. Ich bin gespannt, wie sich das einfach bis zum 31. entwickeln wird, vor allen Dingen auch in China. Da werden wir jetzt auch jede Woche dranbleiben. Und ja, der Tim ist ja jetzt unser Experte geworden, kann die Namen perfekt aussprechen.
Auf jeden Fall. Also mein Chinesisch, ich glaube, das ist... bin ich zu groß im Buchen.
Ja. Du solltest unser China-Korrespondent werden. Was hältst du davon?
Ni
hao. Ni hao, ja. Schönes Schlusswort übrigens. Ich hoffe, euch hat es auch richtig viel Spaß gemacht. An euch da draußen, die jetzt die Folge hören, ja, morgen auf dem Weg zur Arbeit oder sonst wo am Wochenende. Danke nochmal fürs Bewerten in der letzten Woche. Da natürlich gerne weitermachen auf iTunes. Einfach ein Feedback dalassen, würde uns sehr freuen. Wir melden uns in der nächsten Woche, werden da auch noch die spanische Liga, also La Liga, hinzuziehen und mal schauen, was da die Gerüchteküche hergeben wird. Natürlich Bundesliga und Premier League beinhaltet. Und dann, ja, dann ist auch schon wieder Deadline Day. Also bleibt gespannt und bleibt sportlich.